SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Esswaren und Kosmetika sind in der Schweiz günstiger geworden. Die Konsumentenschützerin sagt:
Im Prinzip ist es erfreulich, hat uns auch überrascht.
Aber das reiche noch nicht, um den Einkaufstourismus im nahen Ausland zu unterbinden. Im deutschen Parlament geht's kleinen Gewerkschaften an den Kragen.
Das Gesetz ist eine Einschränkung des Streikrechts kleiner Gewerkschaften.
Mit dem neuen Gesetz wäre der jüngste Bahnstreik verboten. Und um 13 Uhr die Abstimmungskontroverse zur künstlichen Befruchtung. Über Untersuche an Embryonen im Labor und über lebenswertes Leben diskutieren CVP-Ständerätin Brigitte Häberli und FDP-Ständerat Felix Gutzwiller. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Thomas Fuchs. Er hat die Nachrichten.
Schweizer Detailhändler geben ihre Währungsgewinne oft an die Konsumenten weiter. Das bilanzieren Konsumentenschutzorganisationen 100 Tage nachdem der Euro-Mindestkurs aufgehoben wurde. Vor allem Kosmetikartikel wurden demnach günstiger, um bis zu 8,5%. Etwas weniger deutlich gaben die Preise bei den Nahrungsmitteln nach. Zeitschriften dagegen wurden in letzter Zeit sogar noch teurer. In der Deutschschweiz kosten sie teilweise fast 80% mehr als beispielsweise in Deutschland. Der Deutsche Bundestag in Berlin hat dem sogenannten Gesetz zur Tarifeinheit zugestimmt. In Zukunft gilt damit bei Streitfällen in Betrieben nur der Gesamtarbeitsvertrag jener Gewerkschaft, die am meisten Angestellte vertritt. Und das heißt, Gerichte können womöglich Streiks der schwächeren Gewerkschaften verbieten. Das Gesetz war im deutschen Parlament umstritten. Linke und Grüne warfen der schwarz-roten Koalition vor, die neue Regelung greife in das Streikrecht ein und verstoße gegen das Grundgesetz. Nach dem absichtlichen Absturz eines Germanwings-Flugzeugs erwägt die Muttergesellschaft Lufthansa, ihre Piloten unangemeldet medizinisch zu checken. Das sagte der Chef der deutschen Fluggesellschaft, Carsten Spohr, zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Solche Tests seien ein mögliches Mittel, um Unsicherheiten über den psychischen Zustand von Piloten zu verringern. Spohr erklärte weiter, es müsse auch geprüft werden, in welchen Fällen Flugärzte von ihrer Schweigepflicht entbunden werden könnten. Der Pilot, der die Germanwings-Maschine im März in Südfrankreich abstürzen ließ, war wegen psychischen Problemen in Behandlung. Der Gazastreifen steht nach einem Bericht der Weltbank am Rand des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Die Arbeitslosenrate in dem kleinen Palästinensergebiet sei mit 43% wahrscheinlich die höchste weltweit, heißt es in einer Mitteilung. 4 von 10 Menschen lebten dort unter der Armutsgrenze. Das Pro-Kopf-Einkommen der 1,8 Millionen Bewohner liegt heute deutlich tiefer als zu Beginn der Selbstverwaltung 1994. Als Hauptgründe werden wiederholte Kriege in dem Gebiet sowie die Blockaden von Israel und zum Teil auch Ägyptens angeführt. Die Weltbank fordert deshalb eine Lockerung der Blockaden, damit Gazas Wirtschaft sich entwickeln könne. Trotz der Sicherheitsbedenken von Nachbarländern müssten Wege gefunden werden, um die Einfuhr von Baumaterialien zu verbessern. Das Militärregime in Thailand sei eine Diktatur. Das sagt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Die Medien würden zensiert, politische Aktivitäten seien verboten und politische Gegner würden verfolgt. Mindestens 750 Menschen seien vom Militär festgehalten und verhört worden, hauptsächlich Mitglieder der alten Regierungspartei und Journalisten. Vor einem Jahr stürzte das Militär unter Prayut Chan-o-cha die Regierung nach wochenlangen Straßenprotesten. Die Demonstranten hatten der alten Regierung Korruption vorgeworfen. Das Wetter. Am Nachmittag scheint mindestens zeitweise die Sonne. Am Alpennordhang und in Graubünden ist es dagegen meist bewölkt und gelegentlich nass. Morgen hat es allgemein wieder mehr Wolken, es bleibt aber weitgehend trocken bei 16 Grad. Im Süden bleibt es bis morgen Abend trotz Wolkenfeldern ziemlich sonnig und 21 Grad warm.
Atrazin, das Pflanzenschutzmittel, wird in den USA gebraucht, obwohl es der Fruchtbarkeit des Mannes schadet und auch zu Schäden des Neugeborenen führt, wie der Forscher erklärt.
Atrazin causes reproductive failure in males and or is associated with birth defects and problems during pregnancy.
Warum das schädliche Pflanzenschutzmittel bald auch in Europa zugelassen werden könnte. Sie werden vorbereitet für ihren Einsatz im Krisengebiet. Überlebenswichtiges hat die junge Frau schon gelernt.
Aber dann sicher auch sich sagen, Ruhe zu bewahren, nicht zu argumentieren und möglichst transparent zu sein.
Die Reportage und der Vergleich der Schweiz mit dem Ausland.
Die Schweiz ist kein Sonderfall. Die meisten westeuropäischen Länder, auch einige osteuropäische Länder, kennen eine Rundfunkgebühr.
Zuerst aber der Blick in den Einkaufskorb. Tatsächlich billiger sind sie geworden. Beispielsweise das französische Shampoo oder die deutsche Kindermilchschnitte. Das zeigt eine neue Untersuchung. Die Schweizer Detailhändler werden gelobt, sogar von den Konsumentenschutzorganisationen. Doch längst ist nicht alles in Butter. Klaus Hammann.
12-18% weniger kosten Curry, Bockwurst, Ketchup und Gourmet-Weichkäse je nach Detailhändler heute im Vergleich zum August 2014. Bei Hautcremen, Binden und Shampoos beträgt die Preisreduktion gar bis zu 30%. Sarah Stalder, Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz.
Im Prinzip ist es erfreulich, hat uns auch überrascht.
Die Schweizer Detailhändler geben die Währungsgewinne offensichtlich konsequenter weiter als auch schon.
Sie haben halt gelernt aus der Situation im 2008, da haben sie überhaupt nicht reagiert, da wurde lange zugewartet, bis dann der öffentliche Druck so groß war, dass sie dann nach und nach die Preise gesenkt haben.
Den Preisreduktionen bei Nahrungsmitteln und Kosmetika stehen aber teils massive Erhöhungen gegenüber. Ausländische Zeitschriften sind ohne ersichtlichen Grund nochmals teurer geworden und kosten unterdessen im Schnitt an Schweizer Kiosken fast doppelt so viel wie im Ausland. Und auch auf Kleider haben internationale Hersteller in den letzten Monaten nochmals 16% draufgeschlagen, wenn sie sie in der Schweiz verkauften. Kommt in den Augen der Konsumentenschützerin dazu, dass die Währungsgewinne nur die Spitze des Eisbergs sind.
Man muss natürlich die ganze Situation ansehen. Und wir haben immer noch immense Preisunterschiede bei diesen identischen Produkten. Also von den Kosmetikartikeln sind das bis zu 70-80% teurere Produkte in der Schweiz. Genau gleiche Produkte, die man im angrenzenden Ausland ebenfalls einkaufen kann.
Insgesamt malt Sarah Stalder deshalb ein düsteres Bild.
Also wir sind überzeugt, wenn die Preisgestaltung weiter so bleibt, dann wird auch der Einkaufstourismus weiter zunehmen, es wird sich etablieren.
Die Detailhändler müssten die Preise weiter senken, fordert die Konsumentenschützerin. Und die Politik müsse Parallelimporte effektiv ermöglichen. Nur so könne verhindert werden, dass Schweizer Importeure Preise nach Belieben festsetzen. Notfalls, so Stalder, würden KMU, Konsumentenschützer und Wirte versuchen, dieses Anliegen mit einer Volksinitiative durchzusetzen.
Neunmal hat in Deutschland die kleine Gewerkschaft der Lokführer landesweit fast den ganzen Bahnbetrieb lahmgelegt. 12-mal musste die Lufthansa in jüngster Zeit ihren Betrieb einstellen, weil die vergleichsweise kleine Pilotengewerkschaft in den Ausstand trat. Beides mit sehr weitreichenden Folgen. Das soll jetzt ändern. Am Vormittag hat der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, welches solche Streiks kleiner Gewerkschaften in Deutschland erschweren soll. Kaspar Selk über eine leidenschaftliche Debatte über ein sehr umstrittenes Gesetz.
Das neue Gesetz will das Problem des Streiks kleiner Spartengewerkschaften mit einer einfachen Regelung lösen. Wenn die Gewerkschaften innerhalb eines Betriebes sich nicht auf einen gleichen Gesamtarbeitsvertrag mit dem Arbeitgeber einigen können, dann gilt derjenige der größeren, der mitgliedstärkeren Gewerkschaft. Folge dieser Regelung wird sein, dass die Arbeitsgerichte den Streik einer kleinen Gewerkschaft als unverhältnismäßig verbieten können, wenn diese etwa bei der Bahn nur die Lokführer, bei der Lufthansa nur die Piloten vertritt. Genau das dürfe nicht sein, meint die Opposition von Linken und Grünen, etwa der Sprecher der Linkspartei, der Gewerkschafter Klaus Ernst.
Das Gesetz ist eine Einschränkung des Streikrechts kleiner Gewerkschaften.
Wenn sich immer die größere Gewerkschaft durchsetze, dann sei das beispielsweise wie bei einem Parallelslalom, wo zwei gegeneinander fahren, aber am Ende gewinne nicht der Schnellere, sondern
automatisch der im größeren Skiverband, der andere braucht gar nicht mehr mitfahren.
Die kleinen Gewerkschaften würden mit diesem Gesetz bewusst benachteiligt, ihr Streikrecht werde eingeschränkt, dieses Grundrecht der Arbeitnehmer werde massiv verletzt. Falsch, sagt eine andere Gewerkschafterin, Andrea Nahles, SPD, die heutige Arbeitsministerin, die das Gesetz vorgelegt hat. Sie sagt, die kleinen Gewerkschaften der Lokführer oder der Piloten verstießen gegen das Grundprinzip des kollektiven gewerkschaftlichen Handelns, gegen den Einsatz der Arbeitnehmer füreinander, wenn sie ihre privilegierte Stellung im Cockpit, im Führerstand, ihre Möglichkeit, einen ganzen Betrieb vollkommen lahmzulegen, nur für ihre eigenen speziellen Interessen einsetzten. So entstehe Konkurrenz statt Solidarität.
Dieser Gedanke des kollektiven Handelns wird ad absurdum geführt, wenn die streikmächtigen Berufsgruppen ihr Streikrecht nur für sich selbst einsetzen und nicht zum Wohle der gesamten Belegschaft.
Letztlich geht es um die Frage, wie der Kampf um bessere Arbeitsbedingungen geführt werden soll und darf. Ob die verschiedenen Gewerkschaften zu einem gemeinsamen Auftreten gebracht werden sollen oder ob man eine Konkurrenz der Gewerkschaften gegeneinander will. Das Gesetz spricht sich jetzt für die Suche nach der gemeinsamen Lösung aus. Ganz im Sinne des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der die neue Regelung ausdrücklich befürwortet. So wurde es heute beschlossen. Ob es dabei bleibt, ist aber noch offen. Linke, Grüne, aber auch die Gewerkschaften der Lokführer, der Piloten und der Ärzte haben bereits angekündigt, dass sie gegen das Gesetz beim Verfassungsgericht klagen werden, wegen eines groben Verstoßes gegen das Streikrecht.
Kasper Selk. Rendezvous, es ist 18 Minuten vor 1. Die USA und die EU wollen den größten zollfreien Wirtschaftsraum der Welt erschaffen. Das ist die Idee hinter dem transatlantischen Freihandelsabkommen, über das die beiden derzeit verhandeln. Auch die Schweiz wäre betroffen. Sie versucht, sich bei den Verhandlungen an die EU zu heften. Doch sogleich sind sich die USA auf der einen Seite und die EU mit der Schweiz auf der anderen Seite eben nicht. Das zeigt sich vor allem bei Produkten, die gefährlich sind für den Mensch und seine Umwelt, zum Beispiel beim Pflanzenschutzmittel Atrazin. USA-Korrespondentin Priscilla Imboden zeigt auf, wie durch den Freihandelsvertrag Atrazin auch bei uns stärker eingesetzt werden könnte.
Das Pflanzenschutzmittel Atrazin ist in den USA weit verbreitet. Es wird auf 70% der Maisfelder gespritzt. In der Europäischen Union ist es verboten. Atrazin, das von der Schweizer Firma Syngenta hergestellt wird, zeigt, wie groß die Kluft ist zwischen den USA und Europa, wenn es um die Zulassung chemischer Substanzen geht. Steve Supan von der Nichtregierungsorganisation Institute for Agriculture and Trade Policy erklärt:
In Europe, the precautionary principle allows for deciding that a chemical is too hazardous.
In Europa lässt das Vorsorgeprinzip zu, dass eine chemische Substanz im Zweifelsfall als zu gefährlich eingestuft und verboten wird. In den USA gilt hingegen, im Zweifelsfall wird sie zugelassen, versehen mit einer Maximaldosis, bis zu der die Gefahr als akzeptabel gilt. Dieser bürokratisch anmutende Unterschied kostet die US-Agrarindustrie einen Haufen Geld. Neben Atrazin gibt es eine Liste von rund 80 weiteren Substanzen, die wie Atrazin das hormonelle System verändern können und in der EU verboten sind. Landwirtschaftserzeugnisse, die Spuren dieser Substanzen enthalten, dürfen nicht in den EU-Raum exportiert werden. Die Agrarlobbyorganisation CropLife America schätzt die Einbußen auf 4 Milliarden Dollar jährlich. Sie setzt sich dafür ein, dass sich die EU bei einem Freihandelsvertrag an das US-amerikanische System anpasst. Janet Collins von CropLife America sagt:
We are making a more realistic assessment of what's actually going to happen versus what could happen in the case of exposure to 100% of whatever the product is.
Der US-Ansatz ist realistischer, denn er zieht in Betracht, welche Menge der Substanz effektiv in der Umwelt sein wird, anstatt von den potenziellen Schäden einer 100%igen Dosis auszugehen. Viele in der EU verbotene Pflanzenschutzmittel sind aber auch in den USA umstritten. Untersuchungen haben gezeigt, dass Atrazin bei Fröschen zu Geschlechtsumwandlungen führen kann. Der Wissenschaftler Tyrone Hayes von der Universität Berkeley in Kalifornien hat dies nachgewiesen.
Atrazine causes reproductive failure in males and or is associated with birth defects and problems during pregnancy.
Atrazin wirkt sich auf die Fruchtbarkeit aus und führt zu Geburtsdefekten. Ich habe eine Studie mit 22 weiteren Forschern aus 12 Ländern publiziert, die Auswirkungen auf Amphibien, Säugetiere und auch Menschen dokumentiert. Wasserversorger aus dem Mittleren Westen der USA klagten gegen Syngenta. Sie sagten, Atrazin habe ihr Wasser verunreinigt. Die Firma zahlte ihnen 2012 in einem Vergleich 100 Millionen Dollar. Im Rahmen des Gerichtsfalles musste Syngenta interne Dokumente freigeben. Sie zeigten, wie Syngenta versuchte, den Atrazin-kritischen Wissenschaftler Hayes persönlich zu diskreditieren. Nun konzentriert sich die Lobby der Pflanzenschutzmittelkonzerne beidseits des Atlantiks auf das Handelsabkommen. Um den freien Handel zu ermöglichen, müssen gleiche Regeln gelten oder zumindest die Zulassung von Substanzen gegenseitig anerkannt werden. Die Agrarindustrie hofft, über diesen Vertrag Pflanzenschutzmittel wie Atrazin sowie die Feldfrüchte, die mit ihnen behandelt wurden, auch in der EU verkaufen zu können. Der US-Handelsdelegierte vertritt ihre Interessen. Wie die EU auf diesen Wunsch reagiert, ist nicht bekannt. Die Verhandlungen sind geheim. Doch interne Papiere der Europäischen Kommission sind über WikiLeaks an die Öffentlichkeit gelangt. Die Naturschutzorganisation Center for International Environmental Law mit Sitz in Washington und Genf wertete diese Dokumente aus und warnte in einer Studie, dass die USA und Europa beim Gesundheits- und Umweltschutz den kleinsten gemeinsamen Nenner anstrebten. Eine Koalition von NGOs schickte diese Woche einen Brief ans Europäische Parlament. Sie kritisiert, dass die USA die Freihandelsdiskussionen benutzten, um die strengeren europäischen Regeln bei Chemikalien als Handelshemmnisse zu brandmarken. Noch in diesem Jahr möchten die USA und die EU die Verhandlungen über ein transatlantisches Freihandelsabkommen abschließen.
Wer für internationale Organisationen in Krisengebiete reist, will gut vorbereitet sein. Denn dort drohen Schießereien, Entführungen, Korruption. In Stans im Kanton Nidwalden kann man sich auf solche Extremsituationen vorbereiten. In einem Kurs bei der Kommandostelle SwissInt haben das diese Woche Frauen und Männer aus verschiedenen Ländern getan. Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt hat für uns vorbeigeschaut.
Zwei Teilnehmer sitzen auf Stühlen nebeneinander wie in einem Auto. Der Kursleiter fragt in die Runde, was sie tun sollen, wenn sie auf einen Checkpoint oder eine Straßensperre zufahren.
Give them some advice, what they should do as they're approaching the checkpoint. Crystal.
Clear everything that's valuable.
Okay, so expensive items. Keep out the way. Cameras, video cameras, cell phones.
Erster Tipp: Wertsachen wie Kameras, Mobiltelefone oder Schmuck nicht sichtbar im Auto liegen lassen, um nicht unnötig Aufmerksamkeit zu erregen. Es sind zum Teil einfache Ratschläge, aber durchaus hilfreiche, sagt Anita Kadenau. Die 28-Jährige arbeitet in Genf beim Zentrum für humanitäre Minenräumung. Sie möchte bald ihren ersten Einsatz im Ausland leisten. Straßenkontrollen kennt sie bisher nur von Ferien.
Dazu mal habe ich mir gar nichts überlegt, wie man sich da könnte verhalten, wie man sich sollte verhalten. Und jetzt wäre das sicher viel, viel bewusster.
Künftig werde sie sich vorbereiten, meint sie. Zum Beispiel ihre Dokumente in Griffnähe bereithalten. Aber
also ich würde nicht gerade rausfuchteln, sondern zuerst fragen, ob das okay ist, dass der entsprechende Polizist oder wer auch immer weiss, wo meine Hände hingehen und sich nicht bedroht fühlt. Aber dann sicher auch sich sagen, Ruhe zu bewahren, nicht zu argumentieren und möglichst transparent sein, nicht versuchen, etwas zu verstecken.
In der Theorie klingt das einfach. Im Ernstfall aber könnte es trotz aller Vorbereitung brenzlig werden, sogar auch lebensgefährlich. Doch trotz all der potenziellen Gefahren, die ihr hier bewusst gemacht werden, lässt sich die junge Frau nicht abschrecken.
Nein, eigentlich im Gegenteil. Ich denke, Angst muss man haben, wenn man nicht vorbereitet ist. Aber je besser man vorbereitet ist, umso sicherer fühlt man sich auch in einer Situation, die dann neu ist, das man so nicht kennt, aber man kann zumindest etwas abrufen.
Deshalb setzt der Kurs auch auf praktische Übungen. Gleich nach dem Mittag geht es nach draußen, ins freie Gelände beim Waffenplatz. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen gemütlich auf einem Feldweg, dann plötzlich gehen Schüsse los. Natürlich nur Platzpatronen. Aber die einen rennen weg, die anderen werfen sich zu Boden und versuchen, sich robbend in Sicherheit zu bringen. Eine schnelle, richtige Reaktion. Doch ganz zufrieden ist der Kursleiter trotzdem nicht. Sie müssten miteinander reden, einander sagen, woher die Schüsse kämen.
Okay. So communicate and talk with each other, right? Fire is coming from behind you. Whatever makes sense, just get the message across.
Da lernen auch die erfahreneren Leute, die im Kurs dabei sind, etwas dazu. So wie die 43-jährige Miriam Zias. Die Politologin war früher schon im Kosovo und stand letztes Jahr gleich viermal als Wahlbeobachterin im Einsatz. In Moldawien, Afghanistan und in der Ukraine. Wichtig sind ihr Ratschläge für Situationen, die sie noch nicht erlebt hat. Zum Beispiel eine Geiselnahme.
Das ist sicher so, dass man, wenn man sich schon mal auch nur schon im Rollenspiel in so einer Situation befunden hat, dass man dann, falls das passiert, wir hoffen natürlich alle, dass es nicht passiert, sich darauf berufen kann.
Das klingt abgeklärt, doch auch Miriam Zias weiß.
Was wirklich im Ernstfall passieren kann, kann man nie wissen. Wie gut ein Mensch im Ernstfall reagiert, das sieht man dann.
Sie bewirbt sich jetzt gerade für die Beobachtermission der OSZE in der Ukraine. Das Training bei der SwissInt würde ihr dabei bestimmt zugutekommen. Auch wenn sie natürlich hofft, all ihr neu eingeübtes Wissen nicht anwenden zu müssen.
Wenn wir am 14. Juni über das neue Radio- und Fernsehgesetz abstimmen, geht es um die Gebühren, die wir jährlich für den Konsum von Nachrichtensendungen, Serien und Unterhaltung im Fernsehen und am Radio zahlen. Oft ist im Abstimmungskampf die Rede davon, dass diese Gebühren zu hoch sind. Ist das wirklich so? Inlandredaktorin Nicoletta Cimino.
451 Franken und 10 Rappen, das zahlen wir in der Schweiz jährlich an Radio- und Fernsehgebühren. So viel wie in keinem anderen Land. Dicht dahinter folgen diverse skandinavische Länder. Für den Schweizer Spitzenplatz gibt es mehrere Gründe, sagt der Medienwissenschaftler Matthias Künzler von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur. Er hat die Gebühren verschiedener europäischer Länder verglichen. Ein Grund für die hohen Gebühren: Die Schweiz ist ein kleines Land und in kleinen Ländern seien die Rundfunkgebühren immer höher.
Denn die Fixkosten bei der Radio- und Fernsehproduktion sind relativ hoch. Das heißt, man muss ein Minimum investieren, um eine bestimmte Qualität zu erreichen. Und kleine Staaten können nun diese Kosten auf weniger Personen aufteilen, als das in großen Staaten ist. Und deshalb ist es für den Einzelnen dann teurer.
Im Falle der Schweiz komme dazu, gesendet und dementsprechend auch produziert wird in vier Landessprachen, Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Das sei eine bewusste Entscheidung der Schweiz, ein Bekenntnis zur Sprachenvielfalt hierzulande. Das macht das Ganze aber noch aufwendiger und entsprechend kostspieliger. Matthias Künzler hat bei seinen Untersuchungen in Varianten gedacht, auch in radikalen Varianten. Würde beispielsweise die SRG nur noch auf Deutsch Programme produzieren und senden, würden die Kosten stark sinken, von 451 auf ca. 254 Franken im Jahr. Und damit wäre die Schweiz dann, was die Rundfunkgebühren angeht, im Mittelfeld.
Man käme von diesem Spitzenplatz der Gebühr weg. Allerdings wäre der Preis dafür natürlich, dass man diesen Ausgleich der Sprachregionen nicht mehr hätte und damit die anderen kleinen Sprachregionen vernachlässigen würde, zumindest im audiovisuellen Bereich.
Ebenfalls ein kleines und vielsprachiges Land ist Belgien. Gesendet wird in Belgien auf Flämisch, Französisch und zum Teil auf Deutsch. Das Land ist aber einen ganz anderen Weg gegangen als die Schweiz. Jede der drei Sprachregionen ist völlig autonom, hat sogar ein eigenes Radio- und Fernsehgesetz. Man hat nichts miteinander zu tun. So hat der flämische Teil Belgiens die Rundfunkgebühr abgeschafft und finanziert den öffentlichen Rundfunk aus dem Staatshaushalt. Im französischsprachigen Teil hingegen hat man die Gebühr behalten. Das wäre also, wie wenn man in der Deutschschweiz die Billag zahlen würde, in der Romandie hingegen würde das Programm aus dem Staatsbudget finanziert. Wäre das ein Weg für die Schweiz, um die Gebühren zu senken, dass also jeder Landesteil für sich selber schaut und die SRG selber sich nicht um die Vielsprachigkeit kümmern muss? Matthias Künzler winkt ab.
Ich denke, das kann man sich nicht vorstellen. Die Schweiz ist stärker organisch gewachsen. Die Schweiz basiert auch historisch auf dem Ausgleich der Sprachregionen und das Ganze wird doch durch einen Nationalstaat zusammengehalten, der nicht in Frage gestellt wird.
Und dieses Bekenntnis zum Nationalstaat zeige sich eben auch darin, dass man die vier Landessprachen gleichwertig behandeln und fördern will.
In ihrer Heimat erwartet sie vor allem Ungewissheit und trotzdem kehren in diesen Tagen viele Afghanen aus Pakistan zurück. Denn seit Taliban-Kämpfer in Pakistan an einer Schule 148 Personen ermordet haben, stehen die Afghanen unter Generalverdacht. Viele wählen für ihre Flucht den Grenzübertritt in Torcham. In das gefährliche Gebiet aufgemacht hat sich unsere Korrespondentin Karin Wenger.
Sie kommen in bunt bemalten Lastwagen. Betten, Schränke, gar Kühe sind auf den Ladeflächen zusammengepfercht und mittendrin die Rückkehrer. Sultan Mohammed, ein alter Mann mit struppigem Bart, ist einer von ihnen. 35 Jahre lang hat der Afghane in Pakistan gelebt. Jetzt kehrt er mit seiner 11-köpfigen Familie nach Afghanistan zurück. Nach dem Angriff auf die Schule haben die Pakistaner unser Leben unmöglich gemacht. Polizisten verhafteten einige von uns, andere wurden angegriffen. Wir fanden keine Arbeit mehr auf dem Markt und die Kinder konnten nicht mehr in die Schule. Wir hatten alle Angst, deshalb verließen wir Pakistan. Sultan Mohammed wurde nie als Flüchtling in Pakistan registriert. Er erhielt keine Hilfe und hatte kein Recht, sich im Land aufzuhalten. Trotzdem wurde er geduldet, weil in Afghanistan Krieg herrschte. Auch Mirza Mohammed lebte 22 Jahre lang in einem Flüchtlingslager in Pakistan. Jetzt hat er eben die afghanisch-pakistanische Grenze in Torcham überquert. Pakistan will uns Afghanen loswerden. Aber in Afghanistan gibt es keine Arbeit. Ich habe zwar ein Stück Land im Dorf meines Vaters, aber dort kämpfen die Taliban gegen die Soldaten. Jeden Tag gibt es 2-3 Tote. Wenn wir überleben sollen, dann muss uns die afghanische Regierung helfen. Diese jedoch und die internationalen Organisationen sind überfordert mit dem plötzlichen Andrang von Rückkehrern. Alleine im Januar und Februar waren es 60.000, mehr als doppelt so viele wie im ganzen Jahr zuvor. Doch wer zurückkommt, muss sich selbst helfen. Hinter einer rostigen Tür durch eine hohe Lehmmauer vor Blicken geschützt, hat die Familie von Hidayatullah ihr neues Zuhause errichtet. Es liegt eine Stunde außerhalb der grenznahen Stadt Jalalabad, inmitten von Feldern, und es besteht aus wenig mehr als ein paar Plastikplanen. Darunter türmt sich das Hab und Gut der 5 Brüder, ihrer Frauen und Kinder, Decken und Kissen, eine Autobatterie, um Mobiltelefone aufzuladen, Truhen mit Kleidern und Kochutensilien. Vor einem Monat ist Hidayatullah nach Afghanistan zurückgekommen, nach 30 Jahren in Pakistan. Schau dir das an, das ist kein Leben hier. Wir graben Löcher, um zu Wasser zu kommen. Das Geld für Essen, das wir aus Pakistan mitgebracht haben, geht langsam zu Ende. Meist essen wir 2x am Tag eine Portion Mais. Und das Schlimmste, das Land hier war zwar billig, aber es gibt weit und breit keine Arbeit. Nach Kunar, in ihre Heimatprovinz, könnten sie nicht zurück, weil dort die Taliban herrschten, sagt ein Alter. Er betet für ein friedliches Afghanistan. Die Jungen aber lassen die Köpfe hängen. Der 24-jährige Taj Mohammed, der in Pakistan geboren und aufgewachsen ist, war noch nie zuvor in Afghanistan. Das ist zwar meine Heimat, aber auch in der Heimat muss einer Arbeit haben, um zu überleben. Die Regierung muss uns helfen, sagt auch er. Die afghanische Regierung hat nun die Pakistaner gebeten, aufzuhören, die Flüchtlinge aus dem Land zu werfen. Die Pakistaner, willigten halbherzig ein und kündigten an, auch die nicht registrierten Flüchtlinge mit Dokumenten zu versehen. Wer registriert ist, kann noch bis Ende Jahr bleiben. Was danach kommt, ist ungewiss.
Karin Wenger hat auf ihrer Reportagereise auch Fotos geknipst. Wenn Sie zum Beispiel Sultan Mohammed im Bild sehen wollen, finden Sie ihn unter srf.ch/news. Gleich ist es eins im ersten und vierten Zeit für die Abstimmungskontroverse zur Präimplantationsdiagnostik. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Thomas Fuchs.
Schweizer Detailhändler geben ihre Währungsgewinne oft an die Konsumenten weiter. Das bilanzieren Konsumentenschutzorganisationen 100 Tage, nachdem der Euro-Mindestkurs aufgehoben wurde. Vor allem Kosmetikartikel wurden demnach günstiger, um bis zu 8,5%. Der Deutsche Bundestag hat dem umstrittenen Gesetz zur Tarifeinheit zugestimmt. In Zukunft gilt damit bei Streitfällen in Betrieben nur der Gesamtarbeitsvertrag jener Gewerkschaft, die am meisten Angestellte vertritt. Und das heisst, Gerichte können womöglich Streiks der schwächeren Gewerkschaften verbieten. Und der Gazastreifen steht nach einem Bericht der Weltbank am Rand des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Die Arbeitslosenrate in dem kleinen Palästinensergebiet sei mit 43% wahrscheinlich die höchste weltweit. 4 von 10 Menschen lebten im Gazastreifen unter der Armutsgrenze.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.